Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
15 Uhr und 3 Minuten, DRS 2, Lesung im 2. Heute mit dem letzten Teil aus Arthur Schnitzlers Novelle Spiel im Morgengrauen, gelesen von Maria Becker. Der junge österreichische Leutnant Wilhelm Kasta hat sich beim Glücksspiel völlig verschuldet und muss nun in der kürzester Frist eine enorme Geldsumme zurückzahlen. Dabei hat er sich nur an den Spieltisch gesetzt, um einem Bekannten aus der Patsche zu helfen. Der hatte am Arbeitsplatz eine Veruntreuung begangen und konnte seine Tat nicht bei Zeiten wiedergutmachen. In der Not nimmt Kasta Kontakt mit seinem einzigen Verwandten auf, Onkel Robert. Lange hat Kasta ihn nicht mehr gesehen. Jetzt erfährt er, dass der alte Herr in der Zwischenzeit die blutjunge Leopoldine geheiratet und sein Vermögen auf sie übertragen hat. Er hat sie einst im Nachtleben kennengelernt. Und nicht nur er, auch Kasta hat einmal eine Nacht mit ihr verbracht und sie großzügig dafür bezahlt. Jetzt ist sie die Einzige, die noch helfen kann. Erstmal lässt sie den jungen Leutnant zappeln, sie will sich erst später entscheiden und ihm eine Nachricht überbringen lassen. Dann aber erscheint sie persönlich bei ihm und bleibt über Nacht. Als Kasta erwacht, ist sie bereits am Gehen. Wo aber ist das Geld, das er von ihr erhofft hat? Erschreckt fährt er auf.
Sie aber, als hätte sie von seinen Lippen ihren Namen vernommen, den er doch gar nicht ausgesprochen, ohne nur die Klinke aus der Hand zu lassen, griff mit der anderen in den Ausschnitt ihres Kleides. »Bald hätte ich vergessen«, sagte sie beiläufig, trat nun näher, ließ eine Banknote auf den Tisch gleiten. »Da!« und war schon wieder bei der Tür. Willi, mit einem Ruck, saß auf dem Rand des Bettes und starrte auf die Banknote hin. Es war nur eine. 1000er. Banknoten von höherem Wert gab es nicht, so konnte es nur 1000er sein. »Leopoldine«, rief er mit einer fremden Stimme. Doch als sie sich daraufhin nach ihm umwandte, immer die Türklinke in der Hand, mit etwas verwundertem, eiskaltem Blick, überfiel ihn eine Scham, so tief, so peinigend, wie er sie niemals in seinem Leben verspürt hatte. Und nun war es zu spät. Er musste weiter, wohin immer, in welche Schmach er noch geriete. Und unaufhaltsam stürzte es von seinen Lippen. »Das ist ja zu wenig, Leopoldine. Nicht um 1000, du hast mich gestern wahrscheinlich missverstanden. Um 11.000 habe ich dich gebeten.« Und unwillkürlich, unter ihrem immer eisigeren Blick, zog er die Bettdecke über seine nackten Beine. Sie sah ihn an, als verstünde sie nicht recht. Dann nickte sie ein paar Mal, als werde ihr jetzt erst alles klar. »Ach so«, sagte sie. »Du hast gedacht«, und mit einer verächtlich flüchtigen Kopfwendung zu der Banknote hin, »darauf hat das keinen Bezug. Die 1000 Gulden, die sind nicht geliehen. Die gehören dir für die vergangene Nacht.« Und zwischen ihren halb geöffneten Lippen, ihren blitzenden Zähnen, spielte ihre feuchte Zunge hin und her. Die Decke glitt von Willis Füßen. Aufrecht stand er da. Das Blut stieg ihm brennend in Augen und Stirn. Unbewegt, wie neugierig, blickte sie ihn an. Und da er nicht vermochte, ein Wort herauszubringen, wie fragend: »Ist doch nicht zu wenig. Was hast du dir denn eigentlich vorgestellt?« 1000 Gulden. Von dir habe ich damals nur 10 gekriegt, weißt noch?« Er machte ein paar Schritte auf sie zu. Leopoldine blieb ruhig an der Tür stehen. Nun griff er mit einer plötzlichen Bewegung nach der Banknote, zerknitterte sie, seine Finger bebten. Es war, als wollte er ihr das Geld vor die Füße werfen. Da ließ sie die Klinke los, trat ihm gegenüber, blieb Aug in Aug mit ihm stehen. »Das soll kein Vorwurf sein«, sagte sie. »Ich habe ja auf mehr nicht Anspruch gehabt damals. 10 Gulden, das war ja genug. Zu viel sogar.« Und das Auge noch tiefer in das seine. »Wenn man's genau nimmt, gerade um 10 Gulden zu viel.« Er starrte sie an, senkte den Blick, begann zu verstehen. »Das hab ich nicht wissen können, kam es tonlos von seinen Lippen. Hetzt schon, entgegnete sie. War nicht so schwer. Er hob langsam wieder den Blick, und nun, in der Tiefe ihrer Augen, gewahrte er einen seltsamen Schimmer. Der gleiche kindlich holde Schimmer war darin, der ihm auch in jener längst verflossenen Nacht aus ihren Augen erglänzt war, und neu, lebendig, stieg Erinnerung in ihm auf. Nicht an die Lust nur, die sie ihm gegeben, wie manche andere vor ihr, manche nach ihr, und an die schmeichelnden Koseworte, wie er sie von anderen auch gehört. Auch der wundersamen, niemals sonst erlebten Hingegebenheit erinnerte er sich nun, mit der sie die schmalen Kinderarme um seinen Hals geschlungen. Und verklungene Worte tönten in ihm auf. Der Klang und die Worte selbst, wie er sie von keiner anderen je vernommen hatte. »Lass mich nicht allein. Ich hab dich lieb.« All dies Vergessene. Nun wusste er es wieder. Und gerade so, wie sie es heute getan, auch das wusste er nun. Unbekümmert, gedankenlos, während sie noch in süßer Ermattung zu schlummern schien, hatte er sich damals von ihrer Seite erhoben, nach flüchtiger Erwägung, ob es nicht auch mit einer kleineren Note getan wäre, nobel einen 10-Gulden-Schein auf das Nachttischchen hingelegt, dann in der Tür schon den schlaftrunkenen und doch bangen Blick der langsam Erwachenden auf sich fühlend, hatte er sich eilig davon gemacht, um sich in der Kaserne noch für ein paar Stunden ins Bett zu strecken, und in der Frühe, vor Antritt des Dienstes noch, war das kleine Blumenmädel vom Hornig vergessen. Indessen aber, während jene längst verflossene Nacht in ihm so unbegreiflich lebendig ward, erlosch allmählich der kindlich holde Schimmer in Leopoldinens Auge wieder. Kalt, grau, fern starrte es in das Seine. Und in dem Maße, da nun auch das Bild jener Nacht in ihm verblasste, stieg Abwehr, Zorn, Erbitterung in ihm auf. Was fiel ihr ein? Was nahm sie sich heraus gegen ihn? Wie durfte sie sich anstellen, als glaubte sie wirklich, dass er für Geld sich ihr angeboten, ihn behandeln wie einen Zuhälter, der sich seine Gunst bezahlen ließ, und fügte solchem unerhörten Schimpf noch den frechsten Hohn hinzu, indem sie wie ein von den Liebeskünsten einer Dirne enttäuschter Lüstling einen Preis heruntersetzte, der ausbedungen war. Als zweifelte sie nur im Geringsten daran, dass er auch die ganzen 11.000 Gulden ihr vor die Füße geschmissen, wenn sie es gewagt hätte, sie ihm als Liebessold anzubieten. Doch während das Schmähwort, das ihr gebührte, den Weg auf seine Lippen suchte, während er die Faust erhob, als wollte er sie auf die elende herniedersausen lassen, zerfloß das Wort ihm ungesprochen auf der Zunge, und seine Hand sank langsam wieder herab. Denn plötzlich wusste er, und hatte er es nicht schon früher geahnt, dass er auch bereit gewesen wäre, sich zu verkaufen. Und nicht ihr allein, auch irgendeiner andern, jeder, die ihm die Summe geboten, die ihn retten konnte, und so in all dem grausamen und tückischen Unrecht, das ein böses Weib ihm zugefügt, auf dem Grunde seiner Seele, so sehr er sich dagegen wehrte, begann er eine verborgene und doch unentrinnbare Gerechtigkeit zu verspüren, die sich über das trübselige Abenteuer hinaus, in das er verstrickt war, an sein tiefstes Wesen wandte. Er blickte auf, er sah rings um sich, es war ihm, als erwache er aus einem wirren Traum. Leopoldine war fort. Er hatte die Lippen noch nicht aufgetan, und sie war fort. Kaum fasste er, wie sie aus dem Zimmer so plötzlich, so unbemerkt hatte verschwinden können. Er fühlte die zerknitterte Banknote in der immer noch zusammengekrampften Hand, stürzte zum Fenster hin, riss es auf, als wollte er ihr den Tausender nachschleudern. Dort ging sie, er wollte rufen. Doch sie war weit. Längs der Mauer ging sie hin, in wiegendem, vergnügtem Schritt, den Schirm in der Hand, mit wippendem Florentinerhut, ging hin, als käme sie aus irgendeiner Liebesnacht, wie sie wohl schon aus 100 anderen gekommen war. Sie war am Tor. Der Posten salutierte wie vor einer Respektsperson und sie verschwand. Willi schloss das Fenster und trat ins Zimmer zurück. Sein Blick fiel auf das zerknüllte Bett, auf den Tisch mit den Resten des Mahls, den geleerten Gläsern und Flaschen. Unwillkürlich öffnete sich seine Hand und die Banknote entsank ihr. Im Spiegel über der Kommode erblickte er sein Bild mit wirrem Haar, dunklen Ringen unter den Augen. Er schauderte. Unsäglich widerte es ihn an, dass er noch im Hemde war. Er griff nach dem Mantel, der am Haken hing, fuhr in die Ärmel, knöpfte zu, schlug den Kragen hoch. Ein paar Mal, sinnlos, lief er in dem kleinen Raum auf und ab. Endlich, wie gebannt, blieb er vor der Kommode stehen. In der mittleren Lade, zwischen den Taschentüchern, er wusste es, lag der Revolver. Ja, nun war es soweit. Gerade so weit wie der andere, der es vielleicht schon überstanden hatte. Oder wartete er noch auf ein Wunder? Nun immerhin, er, Willi, hatte das Seinige getan und mehr als das. Und in diesem Augenblick war ihm wirklich, als hätte er sich nur um Bogners Willen an den Spieltisch gesetzt. Nur um Bogners Willen, so lange das Schicksal versucht, bis er selbst als Opfer gefallen war. Auf dem Teller mit der angebrochenen Tortenschnitte lag die Banknote, so wie er sie vor einer Weile aus der Hand hatte sinken lassen und sah nicht einmal mehr sonderlich zerknittert aus. Sie hatte begonnen, sich wieder aufzurollen. Es dauerte gewiss nicht mehr lange, so war sie glatt, völlig glatt, wie irgendein anderes reinliches Papier. Und niemand würde ihr mehr ansehen, dass sie eigentlich nichts Besseres war, als was man einen Schandlohn und ein Sündengeld zu nennen pflegt. Nun, wie immer, sie gehörte ihm, zu seiner Verlassenschaft sozusagen. Ein bitteres Lächeln spielte um seine Lippen. Er konnte sie vererben, wem er wollte. Und wenn einer darauf Anspruch hatte, Bogner war es mehr als jeder andere. Unwillkürlich lachte er auf. Vortrefflich. Ja, das sollte noch besorgt werden, das in jedem Fall. Hoffentlich hatte Bogner nicht vorzeitig ein Ende gemacht. Für ihn war ja das Wunder da. Es kam nur darauf an, es abzuwarten. Wo blieb nur der Josef? Er wusste ja, dass heute Ausrückung war. Punkt 3 hätte Willi bereit sein müssen, nun war es 4:30. Das Regiment war jedenfalls längst fort. Er hatte nichts davon gehört, so tief war sein Schlaf gewesen. Er öffnete die Tür in den Vorraum. Da saß er ja, der Bursch. Saß auf dem Stockerl neben dem kleinen eisernen Ofen und stellte sich schramm. »Melde gehorsamster Leutnant, ich habe Herrn Leutnant Marot gemeldet.« »Marot? Wer hat Ihnen das geschafft?« »Ach so, Leopoldine.« Sie hätte auch gleich den Auftrag geben können, ihn tot zu melden. Das wäre einfacher gewesen. »Gut ist, machen Sie mir einen Kaffee«, sagte er und schloss die Tür. Wo war die Visitenkarte nur? Er suchte in allen Laden, auf dem Fußboden, in allen Winkeln. Er suchte, als hinge sein eigenes Leben davon ab. Vergeblich, er fand sie nicht. So sollte es eben nicht sein. So hatte Bogner eben auch Unglück. So waren ihre Schicksale doch untrennbar miteinander verbunden. Da plötzlich, in der Ofennische, sah er es weiß schimmern. Die Karte lag da, die Adresse stand darauf. Piaristengasse 20, ganz nah. Und wenn's auch weiter gewesen wäre. Er hatte also doch Glück, dieser Bogner. Wenn die Karte nun überhaupt nicht zu finden gewesen wäre? Er nahm die Banknote, betrachtete sie lange, ohne sie eigentlich zu sehen, faltete sie, tat sie in ein weißes Blatt, überlegte zuerst, ob er ein paar erklärende Worte schreiben sollte, zuckte die Achsel. Wozu? Und setzte nur die Adresse aufs Kuvert. Herrn Oberleutnant Otto von Bogner. Oberleutnant. Ja. Er gab ihm die Charge wieder, aus eigener Machtvollkommenheit. Irgendwie blieb man doch immer Offizier. Da mochte einer angestellt haben, was er wollte. oder man wurde es doch wieder, wenn man seine Schulden bezahlt hatte. Er rief den Burschen, gab ihm den Brief zur Bestellung. Aber tummeln sich! Ist eine Antwort, Herr Leutnant? Nein. Sie geben es persönlich ab und es ist keine Antwort. Und in keinem Fall wecken, wenn Sie zurückkommen. Schlafen lassen, bis ich von selber aufwach. Zum Befehl, Herr Leutnant! Er schlug die Hacken zusammen, machte kehrt und eilte davon. Auf der Stiege hörte er noch, wie der Schlüssel in der Tür hinter ihm sich drehte. 3 Stunden später läutete es an der Gangtür. Josef, der längst wieder zurückgekommen und eingenickt war, schrak auf und öffnete. Bogner stand da, dem er befehlsgemäß vor 3 Stunden den Brief seines Herrn überbracht hatte. »Ist der Herr Leutnant zu Hause?« »Bitte schön, der Herr Leutnant schlaft noch.« Bogner sah auf die Uhr. Gleich nach erfolgter Revision, in dem lebhaften Drang, seinem Retter unverzüglich zu danken, hatte er sich für 1 Stunde freigemacht und legte Wert darauf, nicht länger auszubleiben. Ungeduldig ging er in dem kleinen Vorraum auf und ab. »Hat der Herr Leutnant keinen Dienst heute?« »Der Herr Leutnant ist marot.« Die Tür auf dem Gang stand noch offen. Regimentsarzt Tugut trat ein. »Wohnt hier der Herr Leutnant Kaster?« »Jawohl, Herr Regimentsarzt.« »Kann ich ihn sprechen?« »Herr Regimentsarzt, melde gehorsamst, der Herr Leutnant ist marot. Jetzt schlaft er.« »Melden's mich bei ihm.« »Regimentsarzt Tugut.« »Bitte gehorsamst, Herr Regimentsarzt, der Herr Leutnant hat befohlen, nicht zu wecken.« »Ist dringend. Wecken's den Herrn Leutnant, auf meine Verantwortung.« Während Josef nach unmerklichem Zögern an die Türe pochte, warf Tugut einen misstrauischen Blick auf den Zivilisten, der im Vorraum stand. Bogner stellte sich vor. Der Name des unter peinlichen Umständen verabschiedeten Offiziers war dem Regimentsarzt nicht unbekannt, doch tat er nichts dergleichen und nannte gleichfalls seinen Namen. Von Händedrücken wurde abgesehen. Im Zimmer des Leutnants Kaster blieb es still. Josef klopfte stärker, legte das Ohr an die Tür, zuckte die Achseln und wie beruhigend sagte er, »Herr Leutnant schlaft immer sehr fest.« Bogner und Tugut sahen einander an und eine Schranke zwischen ihnen fiel. Dann trat der Regimentsarzt an die Tür und rief Kasters Namen. Keine Antwort. »Sonderbar«, sagte Tugut mit gerunzelter Stirn, drückte die Klinke nieder. »Vergeblich.« Josef stand blass mit weit aufgerissenen Augen. »Holen's den Regimentsschlosser, aber geschwind«, befahl Tugut. »Zum Befehl, Herr Regimentsarzt!« Bogner und Tugut waren allein. »Unbegreiflich«, meinte Bogner. »Sie sind informiert, Herr von Bogner?«, fragte Tugut. »Von dem Spielverlust, meinen Herr Regimentsarzt?« und auf Tuguts Nicken. »Allerdings.« »Ich wollte sehen, wie die Angelegenheit steht«, begann Tugut zögernd, »ob es ihm gelungen ist, sich die Summe...« »Wissen Sie etwas, Herr von Bogner?« »Mir ist nichts bekannt«, erwiderte Bogner. Wieder trat Tugut an die Tür, rüttelte, rief Kasters Namen. Keine Antwort. Bogner vom Fenster aus. »Dort kommt schon der Josef mit dem Schlosser.« »Sie waren sein Kamerad?«, fragte Tugut. Bogner mit einem Zucken der Mundwinkel. »Ich bin schon der.« Tugut nahm von der Bemerkung keine Notiz. »Es kommt ja vor, dass nach großen Aufregungen«, begann er wieder, »es ist anzunehmen, dass er auch in der vergangenen Nacht nicht geschlafen hat.« Gestern Vormittag, bemerkte Bogner sachlich, hatte er das Geld jedenfalls noch nicht beisammen. Tugut, als hielt er es für denkbar, dass Bogner vielleicht einen Teil der Summe mitbrächte, sah ihn fragend an, und wie zur Antwort sagte dieser, »Mir ist es leider nicht gelungen, den Betrag zu beschaffen.« Josef erschien, zugleich der Regimentsschlosser, ein wohlgenährter, rotbäckiger, ganz junger Mensch in der Uniform des Regiments mit den nötigen Werkzeugen. Noch einmal klopfte Tugut heftig an die Tür. Ein letzter Versuch. Sie standen alle ein paar Sekunden mit angehaltenem Atem. Nichts rührte sich. »Also«, wandte sich Tugut mit einer befehlenden Geste an den Schlosser, der sich sofort an seine Arbeit machte. Die Mühe war gering. Nach wenigen Sekunden sprang die Tür auf. Der Leutnant Willi Kaster, im Mantel, mit hochgestelltem Kragen, lehnte in der dem Fenster zugewandten Ecke des schwarzen Lederdivans, die Lider halb geschlossen, den Kopf auf die Brust gesunken, schlaff hing der rechte Arm über die Lehne, der Revolver lag auf dem Fußboden, von der Schläfe über die Wange sickerte ein schmaler Streifen dunkelroten Bluts, der sich zwischen Hals und Kragen verlor. So gefasst sie alle gewesen waren, es erschütterte sie sehr. Der Regimentsarzt als erster trat näher, griff nach dem herunterhängenden Arm, hob ihn in die Höhe, ließ ihn los, und sofort hing er wieder wie früher schlaff über die Lehne herab. Dann knöpfte Tugu zum Überfluss noch Kastas Mantel auf, das zerknitterte Hemd darunter stand weit offen. Bogner bückte sich unwillkürlich, um den Revolver aufzuheben. »Halt!« rief Tugut, das Ohr an der nackten Brust des Toten. »Alles hat zu bleiben, wie es war.« Josef und der Schlosser standen noch immer regungslos an der offenen Tür. Der Schlosser zuckte die Achseln und warf einen verlegen bangen Blick auf Josef, als fühlte er sich mitverantwortlich für den Anblick, der sich hinter der von ihm aufgesprengten Tür geboten. Schritte näherten sich von unten, langsam zuerst, dann immer rascher, bis sie stille standen. Bogners Blick wandte sich unwillkürlich dem Ausgang zu. Ein alter Herr erschien in der angelehnten Tür in hellem, etwas abgetragenem Sommeranzug mit der Miene eines vergrämten Schauspielers und ließ das Auge unsicher in die Runde schweifen. »Herr Willram«, rief Bogner, sein Onkel, flüsterte er dem Regimentsarzt zu, der sich eben von der Leiche erhob. Aber Robert Willram fasste nicht gleich, was geschehen war. Er sah seinen Neffen in der Divanecke lehnen, mit herabhängendem, schlaffem Arm, wollte auf ihn zu. Ihm ahnte wohl Schlimmes, das er doch nicht gleich glauben wollte. Der Regimentsarzt hielt ihn zurück, legte die Hand auf seinen Arm. »Es ist leider ein Unglück geschehen. Zu machen ist nichts mehr.« Und da der andere ihn wie verständnislos anstarrte, »Regimentsarzt Tugut ist mein Name. Der Tod muss schon vor ein paar Stunden eingetreten sein.« Robert Willram, und allen erschien die Bewegung höchst sonderbar, griff mit der rechten in seine Brusttasche, hielt plötzlich ein Kuvert in der Hand und schwang es in der Luft. »Aber ich hab's ja mitgebracht, Willi«, rief er. Und als glaubte er wirklich, dass er ihn damit zum Leben erwecken könnte. »Da ist das Geld, Willi. Heut früh hat sie's mir gegeben, die ganzen 11.000, Willi. Da sind sie.« Und wie beschwörend zu den anderen. »Das ist doch der ganze Betrag, meine Herren. 11.000 Gulden.« Als müssten sie nun, da das Geld herbeigeschafft war, doch wenigstens einen Versuch machen, den Toten wieder zum Leben zu erwecken. »Leider zu spät«, sagte der Regimentsarzt. Er wandte sich an Bogner. »Ich gehe, die Meldung zu erstatten.« Dann im Kommandoton. »Die Leiche ist in der Stellung zu belassen, in der sie gefunden wurde.« Und endlich, mit einem Blick auf den Burschen streng, »Sie sind dafür verantwortlich, dass alles so bleibt.« Und ehe er ging, sich noch einmal umwendend, drückte er Bogner die Hand. Bogner dachte, woher hat er die 1.000 gehabt? Für mich. Jetzt fiel sein Blick auf den vom Divan weggerückten Tisch. Er sah die Teller, die Gläser, die geleerte Flasche. 2 Gläser? Hat er sich ein Frauenzimmer mitgebracht für die letzte Nacht? Josef trat neben den Divan an die Seite seines toten Herrn. Stramm stand er da, wie ein Wachtposten. Trotzdem unternahm er nichts dagegen, als Robert Willram plötzlich vor den Toten hintrat, mit aufgehobenen, wie flehenden Händen, in der einen noch immer das Kuvert mit dem Geld. »Willi!« Wie verzweifelt schüttelte er den Kopf. Dann sank er vor den Toten hin und war ihm nun so nahe, dass von der nackten Brust, dem zerknitterten Hemd, ihm ein Parfum entgegenwehte, das ihm seltsam bekannt vorkam. Er sog es ein, hob den Blick empor zum Antlitz des Toten, als wäre er versucht, eine Frage an ihn zu richten. Aus dem Hof tönte der regelmäßige Marschtritt des zurückkehrenden Regiments. Bogner hatte den Wunsch zu verschwinden, ehe, wie es wahrscheinlich war, frühere Kameraden das Zimmer betreten. Seine Anwesenheit war hier in jedem Fall überflüssig. Einen letzten Abschiedsblick sandte er dem Toten hin, der unbeweglich in der Ecke des Divans lehnte. Dann, von dem Schlosser gefolgt, eilte er die Treppe hinunter. Er wartete im Toreingang, bis das Regiment vorbei war, dann schlich er, an die Wand gedrückt, davon. Robert Wilram, immer noch auf den Knien vor dem toten Neffen, ließ nun den Blick wieder im Zimmer umherschweifen. Jetzt erst gewahrte er den Tisch mit den Resten des Mahls, die Teller, die Flaschen, die Gläser. Auf dem Grund des einen schimmerte es noch goldgelb und feucht. Er fragte den Burschen: »Hat der Herr Leutnant denn gestern Abend noch Besuch gehabt?« Schritte auf der Treppe, Stimmengewirr. Robert Wilram erhob sich. »Jawohl«, erwiderte Josef, der immer noch stramm stand wie ein Wachtposten. »Bis spät in die Nacht. Ein Herr Kamerad.« Und der sinnlose Gedanke, der dem Alten flüchtig durch den Kopf gefahren war, verwehte in nichts. Die Stimmen, die Schritte kamen näher. Josef stand noch strammer als vorher. Die Kommission trat ein.
Maria Becker las die letzte Folge von Arthur Schnitzlers Novelle »Spiel im Morgengrauer«. Technik Hans-Peter Strub, Regie Edith Schönenberger, Produktion Schweizer Radio DRS von 1982, Redaktion Claude-Pierre Salmoni. Am nächsten Dienstag beginnen wir mit der Geschichte vom Scheitern eines passionierten Sammlers, verknüpft mit einem Sittenbild des frühen 19. Jahrhunderts, und zwar so spannend erzählt wie ein Krimi. Thomas Douglas liest Cousin Pons oder die beiden Musiker von Honoré de Balzac in der Lesung im 2 am Dienstag um 15 Uhr. Diese Lesung können Sie im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter deres2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf deres2.ch.